Es ist Freitag, der 30. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Senior Advisor bei der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und die Podcast-Session heute wird etwas anders als gewohnt. Die 250. Ausgabe unseres Podcasts steht kurz bevor und wir haben uns gedacht, probieren wir doch mal was Neues. In loser Folge werden wir immer mal wieder eine Podcast-Folge darauf verwenden, mit Christian Möllings Expertise ein Thema hinter den Schlagzeilen oder einen Fachbegriff der internationalen Politik, der gerade in der Aktualität eine wichtige Rolle spielt, auszuleuchten. Deep Dive nennen wir dieses neue Format im Podcast und wir sind sehr gespannt, wie es Ihnen gefällt. Los geht es heute mit dem ersten Deep Dive zum Thema Abschreckung. Abschreckung, ein Thema, dem der Schrecken sozusagen schon im Namen steckt. Man denkt da ja gleich an Panzer, Drohnen und Raketen, an Verteidigungsminister und NATO-Hauptquartier. Außerdem eine reichlich komplexe und für viele auch reichlich abstrakte Materie. Herr Mölling, Sie hatten ja, als wir diese Folge planten, die gute Idee, das Thema Abschreckung, um es etwas greifbarer zu machen, zum Einstieg ein Stückchen zu erden sozusagen, mit Blick auf den eigenen Alltag. Denn eigentlich hat wohl fast jeder und jede von uns schon Erfahrung mit Abschreckung gemacht. Sowohl mit erfolgreicher als auch wahrscheinlich häufiger mit gescheiterter Abschreckung im ganz privaten Rahmen. Zumindest auf diejenigen von uns, die wie Christian Mölling und ich Kinder im Haus haben, trifft das sicher zu. Oder, Herr Mölling?
Nein, bei mir gelingt natürlich jegliche Form von Abschreckung. Ich brauche sie gar nicht. Wir sind sozusagen alle hier immer auf einer Linie.
Na klar. Erzählen Sie mal, Wie sieht das bei Ihnen aus und wann, in welchen Situationen fühlen Sie sich an Szenarien erinnert, die Sie dann aus dem beruflichen Zusammenhang in etwa auch kennen?
In der Tat, ich glaube, man hat jeden Tag mit Abschreckung zu tun, wo im Grunde genommen versucht wird, etwas, was man jetzt gerne machen möchte, eigentlich, dass einem das quasi ausgeredet wird. Und ich glaube, das ist viel wichtiger auch bei dem Begriff. Das hat nicht nur was mit Schrecken zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass in einem die Überzeugung wächst, dass man diese Sache besser sein lässt. Und bei der Abschreckung kommt halt oft mit dazu, dass man das mit sozusagen mit der Androhung von negativen Konsequenzen macht. Und das kennt dann, glaube ich, Jäger, sei es das Zimmer, das nicht aufgeräumt ist. Und dann scheitert man halt meistens dann da dran, dass man sagt, wenn du das nicht aufräumst, dann und dann ist man inkonsequent und macht es nicht. Und dann ist halt die Drohung verpufft. Und dann kommt man ganz, ganz tief in die nächste Dynamik im Grunde genommen rein. Oder das andere, dass man sagt, das ist ein Klassiker bei unserem Jüngsten, dass man sagt, du sollst halt etwas Bestimmtes machen. Und dann stellt sich aber raus, das ist aber ganz unbestimmt. Ne? Also zum Zimmer aufräumen gehört dann irgendwie nicht das Regal vor der eigenen Zimmertür. So nach dem Motto, das hast du nicht gesagt. So, dann war man entweder zu allgemein oder zu spezifisch und man kommt im Grunde genommen in so eine Verhandlung rein. Oder drittes Beispiel ist ein Verbot zu haben, nach dem Motto, nein, du gehst nicht ins Wasser. Dann ist es am Strand und dann hat das Kind ja nur den Fuß im Wasser und guckt mal, ob es damit durchkommt und wann sozusagen die rote Linie eigentlich überschritten ist. Also alles Dinge, die eigentlich in diesem Abschreckungsbereich mit drinne sind. Und die beste Geschichte ist aber nicht über die Kinder, sondern mein täglicher Triumph in der Abschreckung ist im Grunde genommen, dass der Polizeipräsident an mir scheitert. Nämlich, dass ich viel zu oft ins Parkverbot mich stelle, weil die Abschreckung des Strafmandats nicht funktioniert und gleichzeitig die Kosten für das Parkticket, also wenn ich es im Automaten kaufe, die sind so hoch, dass sich das Risiko im Grunde genommen, dass sich das für mich in meiner Kalkulation lohnt, das Risiko einzugehen. Das heißt, die Abschreckung des Polizeipräsidenten scheitert. Dann und wann mal nicht, dann muss ich ihm halt 20 Euro überweisen.
Dieser mühsame Aufbau und auch immer wieder scheinbar unvermeidliche Zusammenbruch der Abschreckung im heimischen Kinderzimmer oder im privaten Zusammenhang, das ist ja ziemlich anschaulich, das ist auch ein bisschen lustig angesichts des ernsten Themas. Nur, was können wir daraus sozusagen fürs große Ganze lernen? Sind die Methoden, die da zum Beispiel zwischen Eltern und Kinder oder auch zwischen dem privaten Autofahrer und der Ordnungsmacht Polizei im Spiel sind die vergleichbar mit dem, mit den Gedankengängen, die dann auch sozusagen ein militärischer Planer vor sich hat, wenn es um Fragen der internationalen Sicherheit geht?
Ich glaube, im Allgemeinen schon. Es geht ja um die eigenen Interessen und das, was der andere bereit ist zu tun, um dass ich meine Interessen ändere. Oder was bin ich bereit zu tun, die Interessen des anderen zu ändern? Was ist vergleichbar daran? Auf Englisch klingt das immer hier besser als auf Deutsch. Deterrence is a mind game. Ja, das findet im Kopf statt. Natürlich hat das auch was damit zu tun, was sie sozusagen auf den Hof stellen können an Panzer, an Raketen. Aber das alleine macht es nicht, sondern auch die Bereitschaft, die Tatsache, dass sie bereit sind, etwas zu tun. Das ist das, was sozusagen den anderen erreicht. Und es muss im Kopf des anderen stattfinden. Das ist das Gleiche von ihrem Alltag oder von dem Polizeipräsidenten und den Verteidigungsplanern. Was ist anders? Anders ist, und da beginnt natürlich auch, das haben wir uns auch vorher gefragt, da beginnt die Ernsthaftigkeit. Hier geht es um existenzielle Interessen. Hier geht es nicht um das Strafmandat, sondern hier geht es darum, möglicherweise nicht nur Menschen, sondern politische Gemeinschaften, Nationen mit im schlimmsten Fall der Vernichtung zu bedrohen. Also mit der Existenzvernichtung zu bedrohen. Und das ist tatsächlich ein entscheidender Unterschied von dem, jetzt, ne, auch die Verteidigungsplaner, die das machen als professionelle Menschen, sich natürlich auch nicht komplett frei machen können, dass sie das auch persönlich natürlich bedrückt. Deswegen redet man so unheimlich ungern in Deutschen, glaube ich, zumindest davon, dass das irgendeine Art von Mind Game, weil da das Wort Spiel mit drin ist. Das ist ja nichts Spielerisches in dem Sinne. Aber man sollte es nicht verharmlosen, aber es ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, es ist vor allen Dingen eine Kopfsache.
Es gibt eine, finde ich, sehr griffige Definition zum Begriff Abschreckung vom amerikanischen Politikwissenschaftler Joseph Nye. Und der schreibt, Abschreckung bedeutet, jemanden davon zu überzeugen, etwas nicht zu tun, indem man ihm glaubhaft vermittelt, dass die Kosten größer sind als der zu erwartende Nutzen. Und ich glaube, das Schlüsselwort, das ja auch diesen entscheidenden Faktor Psychologie dann nochmal unterstreicht, ist eben das Überzeugen. Ne? Wie Sie sagen, es geht nicht um Zahl X von einem bestimmten Waffensystem, sondern davon, wie kommt das beim Gegenüber an, was ich hier mit Waffen unter anderem und mit anderen Strategien an Überzeugungsarbeit letztlich versuche, ihm gegenüber zu leisten.
Genau.
Sowas wird ja dann auch durchgespielt in diesen berühmten Wargames, in diesen Szenarien, die dann da in militärischer Planung eine wichtige Rolle spielen. Können Sie das noch ein bisschen konkreter beschreiben? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie wird da diese Abwägung getroffen?
Man versucht sich im Grunde genommen erstmal, und das ist der Anfang von Abschreckung, soweit es irgendwie geht, in die Lage des Gegners zu versetzen. Denn dort muss ja sozusagen die Message ankommen. Ne? Also es ist ganz viel Kommunikation. Vielleicht sollte man den Unterschied auch, vielleicht mache ich den an diesem Punkt auch schon mal, der Unterschied zwischen Abschreckung und Verteidigung, der dann auch sehr bewusste Konsequenzen hat. Bei der Abschreckung wollen sie kommunizieren, sie wollen, dass der andere etwas sieht, sie wollen, dass er etwas nicht tut. Sie wollen damit auch in gewisser Weise einen Status quo erhalten. Verteidigung kann eine Konsequenz daraus sein, nämlich weil Abschreckung gescheitert ist, müssen sie dann, weil sie den Angriff des Gegners nicht abwenden konnten, müssen sie dann im Grunde genommen in die Verteidigung übergehen. Noch ein wichtiger Unterschied, der vielleicht die Kommunikation so wichtig macht. Es gibt ja immer wieder die Idee, auch das kann man sozusagen so in so Szenarien durchspielen, was ist denn, wenn ich sozusagen meine Armee einfach verstecke und der andere gar nicht sieht, wie viel ich habe? Und dann ist immer die Frage, naja, aber warum will ich die denn verstecken? Ich will ja, es sei denn, ich will, dass der mich angreift. Ja, wenn ich dem anderen nicht klar mache, was die Konsequenzen seines Handelns sein können, deswegen machen wir ja Manöver, deswegen machen wir all diese anderen Dinge. Wenn ich das nicht klar machen kann, dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit. Und dann ist es, wie gesagt, es sei denn, ich will das so, dann hat der andere sich verkalkuliert und ich leiste dazu einen Beitrag, dass er sich verkalkuliert in dem Zusammenhang. Also auch das ist im Grunde genommen ein Teil der Abschreckung, dass wir das, was wir können, nicht im Detail, aber in gewisser Art und Weise den Gegner schon wissen lassen, und auch wollen, dass er dabei zuguckt, damit er sich sehr genau überlegen kann, ob das schlau oder nicht schlau ist. Also wenn Sie jetzt mal weit zurückgehen in die Zeit, ne, rund um vor dem Kalten Krieg, war es bewusst so, dass man den Warschauer Pakt hat an bestimmten Manövern teilnehmen lassen, einfach um zu zeigen, das können wir, aber auch um damit eben Sicherheit im Sinne der Erwartungssicherheit beim Gegenüber darzustellen. Die Idee war, und ich glaube, die ist immer noch richtig, je mehr der andere darüber weiß, was ich will und was ich kann, umso weniger verschätzt er sich dabei.
Ein Punkt, um den es im Zusammenhang Abschreckung, wann immer das Thema aufkommt, immer sehr schnell geht, zumindest bei uns in Europa, ist ja die Beistandszusage im Rahmen der NATO. Der berühmte Artikel 5 der NATO-Charta, der diese Beistandszusage festschreibt. Doch zuletzt mehren sich ja doch spürbar die Zweifel bei vielen, wie wirkungsvoll dieser gegenseitige Beistand innerhalb der NATO eigentlich ist. Und wenn man dann mal diese NATO-Charta googelt, kann man ja, findet man leicht im Internet, und diesen Artikel 5, gerade in den Artikel 5 liest, auch die Artikel ringsherum, dann klingt das doch erstmal überraschend wenig handfest. Wie bewerten Sie das, Herr Mölling? Wie wirkungsvoll ist dieser Artikel 5? Was für eine Funktion hat der eigentlich?
Ja, das ist wahrscheinlich eine wunderbare Form sozusagen der Reduktion des Problems der Abschreckung, weil es immer sozusagen das politische Commitment und auch das militärische Commitment der anderen bedeutet. Also die ganzen Artikel sind, Sie haben es ja gerade gesagt, die sind sehr kurz, was aber auch ihre Zeitlosigkeit ausmacht. Wenn man da jetzt Sachen reinschreiben würde, die aus der Zeit geboren sind, in der NATO-Vertrag entstanden ist, dann würde der möglicherweise auch irgendwann sozusagen outdated sein, nicht mehr aktuell sein. Von daher ist es, glaube ich, gut, so wie er ist. Es ist, aber es kommt eben, wie es so schön heißt, es kommt darauf an, was sie daraus machen und ob alle mitmachen. Das hat jetzt noch ein bisschen was, da will ich jetzt nicht reingehen, auch mit Allianzdynamiken zu tun. Also wie verhalten sich eigentlich unterschiedliche Akteure, wenn sie sagen, sie wollen sich eigentlich gegenseitig helfen? Das ist das Thema, was macht die USA eigentlich und wie wirkt das auf die anderen? Aber im ersten Schritt ist der Artikel 5 eben kein Artikel, der bedeutet, also da steht ja so sinngemäß drin, jeder Staat kann selber entscheiden, was er sozusagen zur Verteidigung eines anderen beibringt, aber ein Angriff auf einen Staat der Allianz wird als ein Angriff auf alle Staaten gewertet. So, die Idee, es würde ausreichen, lapidar eine Grußkarte zu schicken oder eine Beileidskarte zu schicken, ist eben nicht so. Der Artikel 5 hat eine riesige Konsequenz. Die NATO in Brüssel und auch in ihren anderen Hauptquartieren ist eben kein Talking Shop, wo die Leute hinkommen, sich ein bisschen unterhalten. Da wird Militärplanung gemacht, eine Verteidigungsplanung gemacht, die auch die nationalen Streitkräfte aller NATO-Staaten beeinflusst. Und das ist das. Das heißt, da ist eine Maschine hinter, die zeigt, dass dieser Artikel 5 mit Leben gefüllt ist und nicht wird, sondern der ist. Jeden Tag. Es gibt die Idee, wie wir uns verteidigen, was wir dafür brauchen. Die Staaten setzen das national um, manchmal weniger, manchmal mehr. Sie üben das Ganze zusammen, das sind die Manöver und all das ist ja den potenziellen Gegnern bekannt. Und auch wieder, das will man, dass das bekannt ist. Ne? Man will nicht jedes Detail, aber das will man, dass klar ist, wir machen eine Verteidigungsplanung und im Zweifelsfalle legen wir auch offen, dass diese Verteidigungsplanung gegen einen bestimmten Akteur gerichtet ist, so wie wir das jetzt zurzeit mit Russland haben. Das ist eine Umschichtung, die man da gemacht hat, auch das als Teil der Abschreckung. Vorher hat man gesagt, naja, wir kommen nicht mehr in einen großen Konflikt hinein. Das war eigentlich die Idee. Und dann hat sich das geändert und man hat gesagt, okay, Russland, wir haben ein Kriegsrisiko, das von Russland ausgeht. Also hat man in der Konsequenz dann auch irgendwann die Art und Weise, wie man plant, umgestellt und gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf die größte Bedrohung, die wir militärisch haben, nämlich Russland. Und wir passen die Verteidigungsplanung an. Und das hat man nicht im Geheimen gemacht. Das hat man aufgeschrieben und was da drinne ist, weiß man so ungefähr. Es gibt immer noch ein paar geheime Sachen, aber das, was Russland wissen sollte, unbedingt wissen sollte darüber, das weiß es darüber.
Sie haben ja eben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass es da so ein gewisses Spannungsverhältnis gibt zwischen Transparenz, Intransparenz. Was sollte der Gegner unbedingt wissen? Was sollte vielleicht etwas vage bleiben, damit nicht alles im Detail sozusagen im Voraus absehbar ist. Besonders deutlich, glaube ich, wird das ja an einem Waffensystem, an einer Waffengattung, die dann sehr schnell in den Fokus immer gerät, gibt es ja auch gerade in Europa eine wachsende Debatte drüber, Atomwaffen. Welche Funktion haben die für die Abschreckung und ist das nicht sozusagen das Primärbeispiel für den Nutzen von Transparenz sozusagen, die in gewisser Weise die Folterinstrumente auf den Tisch legen, damit allen klar ist, wenn A, dann B und es gibt eine Kettenreaktion, die man gar nicht erst, in der Nähe man gar nicht erst kommen will.
Ja, Atomwaffen sind wahrscheinlich so das Schwierigste und das Schlimmste, was man sich auch in der Abschreckung im Grunde genommen vorstellen kann. Aber gleichzeitig bringen sie einen, glaube ich, zu dem banalsten Beispiel zurück, weil sie gesagt haben, Transparenz und Intransparenz, nämlich die roten Linien. Dieses mechanistische Verbinden von wenn A, dann B, das kennen wir alle und auch sozusagen das Scheitern der roten Linien, dass wenn ich meinem Kind sage, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das, und dann habe ich aber, da merke ich, oh, da schneide ich mir ja selber ins eigene Fleisch. Also ich muss bereit sein, eigene Interessen aufzugeben. Das heißt ja, das ins eigene Fleisch schneiden. Oder ich bin nicht in der Lage, das in irgendeiner Art und Weise durchzuhalten, was ich da gerade an roter Linie gezogen habe. Wenn ich die rote Linie fallen lasse, dann sagt mein Gegenüber, ah, okay, die rote Linie ist schon mal gefallen, jetzt kommt dann die nächste rote Linie dran. Deswegen habe ich mir schon angewöhnt, entweder keine roten Linien zu ziehen oder die sehr variabel zu halten. Und damit man sozusagen, es ist mal die Frage sozusagen, wie viel braucht es, um glaubwürdig dem anderen gegenüber zu sein. Und das ist bei den Nuklearwaffen das Schwerste, weil, wenn man es so einfach darstellen will, die Tatsache, dass man die Bereitschaft hat, nicht nur den anderen, sondern sich selbst in der Konsequenz des Einsatzes von Nuklearwaffen ins endgültige Aus inklusive des gesamten Planeten zu bomben, scheint ja total schräg zu sein. Und nukleare Abschreckung beruht darauf, dass der andere annehmen muss, dass man das möglicherweise doch tun könnte. So, das ist sozusagen erstmal der große Rahmen, in dem nukleare Abschreckung funktioniert. Wenn man durch diese Tür tritt und sagt, okay, jetzt sind wir mal wir gehen jetzt in den ersten nuklearen Raum rein, dann kommen die Militärplaner und sagen, okay, das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation. Wie können wir denn diese nukleare Situation quasi doch noch kontrollierbar machen? Weil das Versprechen, einige mögen sich daran erinnern, der gegenseitig, oh Gott, wie heißt es auf Deutsch? Mutual Assured Destruction, die gegenseitig versicherte Zerstörung, die man sozusagen aus dem Kalten Krieg ja noch kannte, die bis heute noch gilt, war dann irgendwann die Frage, okay, kann ich damit nicht irgendwie umgehen, das zu managen? Und dazu kommt noch eine andere Überlegung. Der Nuklearkrieg würde ja nicht sozusagen von 0 auf 100 ausbrechen. Das heißt, die konventionelle Dimension, konventionelle Waffen spielen da drin eine wesentliche Rolle. Man kommt eigentlich zumindest in der westlichen Überlegung erst an den Punkt des Einsatzes von Nuklearwaffen, wenn man konventionell nicht mehr weiterkommt. Also wenn man droht, im Grunde genommen überrannt zu werden oder aber als eine bestimmte Signalwirkung. Das sind im Grunde genommen die Dinge, die man sich zurzeit vorstellen kann. So, das heißt, also es geht auf der einen Seite schon mal darum, wie viel, ich sag mal, konventionelle Tiefe habe ich eigentlich? Was bin ich bereit, an meinen militärischen Missionen mit konventionellen Waffen zu erledigen? Und da gibt es eine ganze Menge. Haben konventionelle Waffen schrittweise Nuklearwaffen eigentlich ersetzt und damit sie aus der Anwendung in einem Krieg eigentlich rausgedrängt, was gut ist. Also, dass Nuklearwaffen immer mehr und mehr nur Abschreckungswaffen, Kommunikationssysteme gewesen sind und nicht Zerstörungssysteme gewesen sind. Daraus entsprang aber auch die Idee, okay, ich kann eigentlich versuchen, diese Eskalation von konventionellen ins Nukleare, das irgendwie zu kontrollieren. Also die erste Überlegung war, wie verhindere ich, dass ich in die nukleare Konfrontation reinkam. Und dann haben die Verteidigungsplaner gemerkt, naja, okay, es kann natürlich sein, dass ich das nicht verhindern kann. Wie kann ich denn, wenn ich in diesen nächsten Raum des Nuklearen reingehe, wie kann ich denn da die Kontrolle behalten darüber, wenn es zu einem Nuklearschlag kommt, dass das eben nicht in der gegenseitigen Vernichtung endet. Und das, und da wird es halt wirklich echt entweder schräg oder sehr kühl, das ist im Grunde genommen die Idee, sind Nuklearkriege führbar? Ja, und das heißt nicht, dass die Antwort ja ist. Man hört so dann und wann gibt es ja immer so eine Schlagzeile. Da hat irgendjemand darüber nachgedacht, wie der Nuklearkrieg führbar ist. Ja, natürlich, klar. Das ist die Aufgabe. Sie können natürlich einfach immer wieder zu dem Schluss kommen, sorry, er ist nicht führbar, weil das Risiko, dass ich die Eskalation nicht kontrollieren kann und die Kommunikation in diesem absolut irrsinnigen Feld beim anderen nicht mehr klar ankommt, dieses Risiko ist so groß, dass ich eben doch unterhalb der nuklearen Schwelle auf unbedingt sein muss. Wenn ich das aber festlege für mich, dann kann ich mein Nukleararsenal quasi gleich beiseite legen. Es ist also wirklich eine Art von, es gibt die sozusagen die Logik ist tatsächlich nicht, also wenn man es einfach sagen will, dann beißt sich die logische Katze in den Schwanz. Ja, weil man in der logischen Abwägung seiner Interessen nie zu dem Schluss kommen kann, dass man diese Welt in Schutt und Asche legt, weil dann ist man auch kein verantwortlicher Führer eines Landes.
All dieser wirklich spannende, interessante Hintergrund, den Sie jetzt hier aufgemacht haben und erklärt haben, was können wir jetzt damit anfangen, sozusagen mit Blick auf die nächste Zeit, auf das, was gerade ansteht, was womöglich auf uns zukommt? Im Moment gibt es ja in Deutschland viele Sorgen bei vielen Menschen, dass Krieg, die Möglichkeit, dass Krieg auch uns hier in Deutschland, in Mitteleuropa erreicht, dass der Krieg in der Ukraine nicht auf die Ukraine womöglich beschränkt bleiben könnte, dass es andere Szenarien gibt, die uns betreffen. Das geht ja wirklich um und so stark wie wirklich seit sehr langer Zeit nicht mehr. Der Militärhistoriker Sönke Neißel hat neulich gesagt, dieser Sommer 2025 könnte der letzte Sommer im Frieden sein und hat damit spürbar einen Nerv getroffen. Also die Debatte hört ja seitdem nicht mehr auf. Experten warnen, wenn es in der Ukraine einen Waffenstillstand gibt, dann beginnt in dem Moment die Uhr zu ticken für die Möglichkeit eines russischen Angriffs auf das NATO-Gebiet selbst. Was für Schlüsse können oder sollten wir vielleicht auch als Gesellschaft daraus ziehen? Und was bedeutet das für die NATO? Deren Mitglieder treffen sich ja Ende Juni zu ihrem nächsten Gipfel in den Niederlanden.
Genau. Also vielleicht fangen wir mal mit dem NATO-Gipfel an, weil das ist so, also Menschen und auch Nachrichtenmacher gucken ja immer sehr gerne auf solche festen Daten, ne? Weil darauf arbeiten ja auch Ministerien hin und so weiter und so fort. Und die große Situation ist ja hier, quasi das Innenleben der Abschreckung sich anzugucken. Das ist ja eine gemeinsame Abschreckung, die wir hinstellen innerhalb der NATO. Und der wesentliche Partner, nämlich die USA, haben sich selber in Frage gestellt, ob sie denn noch ein Partner sein wollen in dieser ganzen Geschichte. Das heißt also, von diesem NATO-Gipfel geht ein großes Signal der Geschlossenheit und der Abschreckung aus. Also es sind im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille. Die Geschlossenheit der Allianz bedeutet die Abschreckungsfähigkeit der Allianz, weil wir diese Verteidigung in Europa gemeinsam zur Verfügung stellen. Umgekehrt ist es eben so, wenn die USA diesen Gipfel knallen lassen, scheitern lassen, dann kann das schon ein erhebliches, man kann es einfach machen. Damit steigt das Kriegsrisiko in Europa weiter. Das heißt nicht, dass ein Krieg sein wird, also so mechanistisch ist es nicht, aber weil die Verteidigungsplanung in einem großen Teil auf die USA aufbaut, ist die Tatsache, dass nicht mehr klar ist, ob die kommen oder nicht kommen, führt dann dazu, dass die Risikokalkulationen auf einmal andere sind. Ne? Es gibt mehr Optionen, die man sich vorstellen kann, das nutzbar zu machen. Von daher geht und die Tatsache, das kommt auch noch mit dazu, wenn Sie einen Gipfel, von dem alle wissen, alle gucken drauf, wenn Sie den scheitern lassen, dann machen Sie das mit einem Plan. Zumindest wird Ihnen der Plan unterstellt. Und möglicherweise würde man, auch wenn es nicht stimmt, selbst Trump unterstellen, dass er nicht so komisch sein kann, dass er aufgrund der Tatsache, dass er schlecht aufgestanden ist am Morgen, jetzt einfach mal den NATO-Gipfel ruiniert. So, das heißt, man würde einen Plan dahinter vermuten. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Da sind wir wieder bei der Kommunikation. Ne? Also was, wenn ich mich in meiner Kommunikation so verheddert habe, wie die Trump-Administration das jetzt schon hat, dann ist im Grunde genommen die Abschreckung jetzt ich will nicht sagen ruiniert, aber in massiver Hinsicht eigentlich in Frage gestellt. Und das holen sie nicht, mal einfach so zurück. Wir sind alle auf der Suche nach Entscheidungssicherheit. Und Trump gibt hier gerade niemandem Entscheidungssicherheit, was aber dazu führt, dass jemand, der sagt, oh, ich gehe jetzt mal ins Risiko, sagt, na, dann kann ich es doch einfach mal versuchen. Weil, jetzt kommt wieder der Punkt mit der Androhung, weil die NATO natürlich Russland nie androhen würde, dass wir bis nach Moskau marschieren würden. Das heißt also, das Risiko ist aus einer russischen Sicht von vornherein extrem gut kalkulierbar, was passiert. Es endet nämlich nicht in der Vernichtung Russlands, sondern wahrscheinlich nur, dass wir Russland zurückdrängen an seine Grenze. Letzter Satz, jetzt sehen Sie aber auch, wo die Möglichkeit bestünde, das Abschreckungspotenzial der NATO zu erhöhen, indem man sagt, moah, bis wohin wir dich zurückdringen, wissen wir vielleicht gerade gar nicht mehr.
Und müsste die NATO in so einem Szenario dann, ähnlich wie das ja die Ukraine im kleineren Maßstab versucht, eben auch russisches Territorium angreifen, besetzen, um auf so einen Angriff auf NATO-Gebiet zu antworten?
Angreifen auf alle Fälle, besetzen hängt davon ab, ob es sozusagen militärische Anlagen gibt, wo es einfach Sinn macht, das zu machen. Also wenn man natürlich sowas wie, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der Ukraine, sowas wie den Flughafen Engels ausschalten kann oder Sachen dort sozusagen akquirieren kann oder sowas in die Richtung, na klar, dann wird man das machen. Das ist eine, also es ist schön, dass Sie das sagen, quasi stellvertretend für wie wir in Deutschland darüber denken. Also diese Idee, man dürfte das Territorium dessen, der mich angegriffen hat, nicht betreten, das wäre quasi sakrosankt, weil das dann eine Form von Angriff wäre. Das ist schon eine sehr besonders deutsche Herausforderung. Man muss sich vorstellen, die Alliierten hätten das im Zweiten Weltkrieg gemacht und hätten sozusagen an der Küste der Normandie dann Halt gemacht und gesagt, ja, können wir leider nicht draufgehen, ist ja von Deutschland besetztes Gebiet, was sollen wir jetzt noch machen, tut uns total leid. Dann wäre die Beileidskarte in der Tat berechtigt gewesen. Ne? Aber das ist, das Dilemma ist, dass die Befreiung, die wir da erlebt haben, uns offensichtlich faul gemacht hat, über diese Dinge nachzudenken. Es war lange Zeit lang nicht notwendig, in diese schwarze Kiste von Verteidigung und Abschreckung reinzugucken. Und dementsprechend haben wir teilweise auch sehr schräge Vorstellungen davon. Und ich ertappe mich auch immer wieder selber noch damit, dass ich doch sehr in dieser Welt groß geworden bin.
Das führt uns dann zu einem Thema, was wir an anderer Stelle, glaube ich, mal ausführlicher besprechen müssen. Was hat das eigentlich jenseits alles militärischen und militärplanerischen und aller Rüstungsfragen mit uns als Gesellschaft zu tun? Und was bedeutet letztlich Abschreckung auch für uns als Gesellschaft? Und welche Rolle spielen da alle, die womöglich gar nicht in Uniform im Rahmen einer Bundeswehr oder sonstig militärisch eine Rolle spielen? Für heute lassen wir es dabei bewenden. Ich fand es sehr spannend, mit Ihnen mal hier an der Stelle in die Tiefe zu gehen. Wir werden das Format sicher auch noch für andere Themen in nächster Zeit verwenden und neue Deep Dives machen, auch mit Miriam Holstein, der Co-Hostin des Podcasts. Für heute war es das mit Die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke, Herr Mörling, und danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Ein schönes Wochenende und bis bald.
Bis bald. Tschüss.